Auch ich begrüße euch. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ich habe euch ein Schaubild mitgebracht zu dieser Predigt. Göttliche Führung, gibt's das wirklich? Fragezeichen. Und ich klicke das mal weiter. So, siehste. Ich habe euch ein Schaubild mitgebracht. Und zwar täglich müssen wir alle, jeder Einzelne, keiner kommt drumherum, viele, viele hundert Entscheidungen treffen. Und diese kann man nach Häufigkeit und Gewicht und Tragweite in so einer Pyramide darstellen. Also die Menge an Entscheidungen steht unten, das sind ganz, ganz viele tägliche kleine. Und die Tragweite, die geht nach oben hin werden es täglich etwas weniger Entscheidungen, die große Tragweite haben. Und das fängt bei eben bei diesen ganz vielen kleinen Entscheidungen an. Also, was für einen Kaffee trinke ich morgen? Was ziehe ich zur Arbeit an? Etc. Das sind alles Entscheidungen, die müssen wir mal getroffen haben. Und dann geht es weiter in der Kategorie nach oben, so Richtung Freizeitgestaltung. Fahre ich heute mit dem Fahrrad zur Arbeit oder gehe ich diese Woche zum Friseur oder nächste Woche? Wie auch immer, kleine Entscheidungen mit wenig Tragweite. Dann geht es aber weiter nach oben und wir sehen so, ja, der Kauf eines Autos, ja, oder irgendwas anderes, fahre ich Motorrad, keine Ahnung, das sind so Dinge, ja, da steigt die Tragweite und das fällen wir nicht einfach mal so, da holen wir uns manchmal ein bisschen Feedback und ein bisschen Hilfe für solche Entscheidungen. Doch all diese Entscheidungen der ersten Stufe, die trauen wir uns regelmäßig, ja, und meist alleine zu. Und wenn es mal eine Fehlentscheidung gibt, ja, dann sind die Folgen überschaubar und die Korrekturen wenig schmerzhaft. Doch umso höher wir eben in dieser Pyramide nach oben steigen, desto wichtiger wird es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es gibt auf diesem Level der Weggabelung, ja, der Entscheidungen, die wir ganz alleine gehen müssen, gibt es die müssen wir ganz alleine gehen. Und wir fragen, die mich persönlich betreffen und wo mir kaum jemand helfen kann. Und gehen wir mit solchen schwierigen Entscheidungen für unser Leben um, die mehr Tragweite haben. Also man könnte da methodisch rangehen. Es gibt in der Wirtschaft gibt es da Hilfen wie die ABC-Analyse oder ein Pareto-Diagramm. Da wird einem die Entscheidung, wird einem geholfen. Man kann klassisch umgehen mit dem Münzwurf, ja, das Schicksal entscheiden lassen, Kopf oder Zahl. Oder die Entscheidung, den Entschluss jemand anders übergeben, nach dem Motto, entscheide du, ich kann's nicht, entscheide du für mich. Und wenn wir das machen, dann muss das natürlich auch jemand Weises sein, auch jemand, dem ich wohlgesonnen bin. Ja, und bei diesem Weg der Entscheidung, jemand anders entscheiden lassen, dann häufig eben auch der Wunsch, dass Gott mir die richtige Entscheidung gibt, dass ich Gott auch die Frage gebe und dann auch die Entscheidung überlasse. Ab einem bestimmten Level der Entscheidungspyramide wünschen wir uns alle göttlichen Beistand. Einen Gott, der einen Masterplan für mich hat und genau weiß, was richtig ist. Und viele wünschen sich göttlichen Beistand und wir Christen behaupten von uns, diesen auch zu Recht zu empfangen. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und David spricht in dem heutigen Psalm, um den es gehen soll, ganz klar davon, dass er von Gott geführt wird. Ja, und dann kennen wir noch so viele andere Verse in der Bibel, die davon sprechen, dass Gott uns eben leitet, dass er uns führen möchte. Aber seien wir mal ehrlich, warum klappt das meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen? Warum lässt uns Gott bei den meisten Entscheidungen gefühlt dennoch alleine? Warum kein Zeichen und warum kein Traum, keine prophetische Rede, die uns ganz klar sagt, wo es lang geht? Manchmal fangen wir dann an, mit Gott zu spielen und ihn herauszufordern. Zum Beispiel, ja, wenn die Ampel jetzt auf grün schaltet, dann heißt es ja, wenn sie rot bleibt, heißt es nein. Oder ich möchte mir etwas kaufen oder ein Auto kaufen und wenn ich in der nächsten Stunde eine Rückmeldung bekomme, dann mache ich es sonst nicht. Also wir lassen es dann darauf ankommen. Und es gibt auch Menschen, die sehen sich so sehr nach Beistand für ihre Entscheidung, dass sie in gefährliche Wege gehen bei der Entscheidungshilfe, die irgendwelche Kartenleser, irgendwelche Kugeln, Horoskope zur Hand nehmen. Und die Gefahr wird zweitrangig, weil einem die Entscheidungshilfe so wichtig wird. Als Christ fangen wir manchmal an zu denken, ob es Gott überhaupt gibt, wenn er sich so im Verborgenen hält. Oder wir fangen an uns selber zu zweifeln. Liegt es an mir? Glaube ich vielleicht nicht genug? Führt Gott nur ganz bestimmte Menschen, so die Berühmten und die Tollen und die in der Bibel? Warum ringen wir so mit der richtigen Entscheidung? Warum wünschen wir uns gerne konkrete Antworten? Ja, ich glaube, weil wir glauben, dass bestimmte Entscheidungen ganz bestimmte konkrete Türen haben. Es stresst uns, weil wir denken, dass hinter der einen Tür der Gewinn und hinter der anderen der Verlust droht. Der ein oder andere mag sich noch an die Fernsehsendung Geh aufs Ganze erinnern. Hinter dem einen Tor der Hauptgewinn, hinter dem anderen Haupttor der Zonk. Ja, doch kann es sein, dass wir in Gottes Gegenwart nicht Geh aufs Ganze spielen müssen. Dass viele Wege für Gott okay sind. Wege und Prozesse, die Gott mit uns geht, unabhängig davon, wie wir uns entscheiden. Gibt es denn zum Beispiel nur den einzigen Menschen, den wir heiraten können? Einer von 3 Milliarden? Und wenn ich den nicht finde, dann wird es auch nichts mit der Ehe? Oder kann es nur den einen Beruf, nur den einen Wohnort etc. geben? Glauben wir, dass Gottes Geleit nur so konkret funktioniert? Der heutige Psalm 25 wird uns weniger lehren, wie und wann Gott führt, sondern vielmehr, wen Gott führt. Im Kern lehrt uns der Psalm 25, das nehme ich vorweg, wenn du Gott vertraust, wirst du jemand sein, den Gott auch leiten kann. Und Gott dreht, wie in so vielen anderen Lebenslagen, das menschliche Verständnis um. Wir Menschen denken immer, wir möchten gerne zuerst Gottes Führung und seine Wege erkennen und danach erst Entscheidungen sicher treffen und dadurch anfangen, Gott zu vertrauen. Und Gott kehrt es um. Er sagt, fange an, mir zu vertrauen, treffe Entscheidungen in diesem Vertrauen und erkenne darin meine Führung für dich. Ja, interessante Aussage, oder? Gott vertrauen und mich automatisch von ihm leiten lassen. Doch wie kann ich so jemand werden? Jemand, den Gott dann auch so leiten kann? Die gute Nachricht ist, dass Gott aus tiefstem Herzen sich wünscht, dass wir ihm vertrauen. Und er tut viel dafür, dass wir ihn auch erkennen und ihm folgen. Und somit lass uns einsteigen in sein Wort, speziell in dem Psalm 25. Der hilft uns bei dieser Frage nach Gottes Führung. Wir lesen ihn einmal gemeinsam. Ab Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Wer ist es, der den Herrn fürchte? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen und seine Kinder werden das Land besitzen. Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Gott spricht hier mehr als 10-mal die Worte Wege, Fahrt, Leiten, Führen an. Und wir erfahren etwas über diese wichtige Frage zu diesem Thema. Nicht wie und wann, sondern welche Menschen Gott führen kann. So kommen wir zum ersten Punkt. Gott führt diejenigen, die nach Gottes Wegen und seiner Wahrheit suchen. Stichwort Gottes Wort. Wir lesen in Vers 4 bis 6, haben wir gelesen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich, so schreibt David. Was sagt uns Gott durch Davids Worte in diesen Versen? Suche mich und meine Wahrheit. Wo finde ich Gottes Wahrheit? In seinem Wort. Und warum ist das so wichtig für den Willen Gottes für mich? Denn es gibt einen Grundsatz. Gottes Worte stehen niemals seinem Willen entgegen. Gottes Worte stehen niemals seinem Willen entgegen. Heute sagen wir oft, der Papst hat gesagt oder die Politik hat gesagt, die gesellschaftliche Entwicklung zeigt mir, alles zweitrangig. Gottes Wort ist der Maßstab für Wahrheit. Wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, dann ist es ratsam, in Gottes Wort zu schauen und zu fragen, was er darüber denkt. Du wirst allerdings in den seltensten Fällen eine spezielle Antwort auf deine Frage bekommen. Also wie hilft Gottes Wort dann? Gott offenbart jedem von uns die Bibel in seine grundsätzlichen Prinzipien. Sie wirken für unsere Entscheidung wie ein Kompass. Haben wir eine spezielle Entscheidung zu treffen, dann ist es ratsam, uns in der Bibel nach Gottes genereller Haltung zu diesem Thema umzuschauen. Und dabei dürfen wir Menschen oder auch unseren Pastoren nach Geschichten zu diesem und Versen zu diesem Thema fragen. Dabei muss die Prinzipiensuche aber auch offen bleiben. Es hilft uns nicht, wenn wir in der Bibel ganz gezielt nach einer gewünschten Antwort uns umschauen. Und ich bin mir sicher, wenn wir unvoreingenommen suchen, dass Gott sich in seinen Prinzipien finden lässt und er uns richtig leiten wird. Noch viel besser als in einer bestimmten Situation nach Gottes Willen zu schauen, ist es täglich in der Bibel zu lesen. Im Zusammenhang mit dieser Predigt bin ich auch wieder neu angefangen, morgens die Bibel zu lesen. Kurze Abschnitte, den Text lesen, eine konkrete Aussage für mich herausfiltern und mich fragen, wie ich das im Alltag umsetzen kann. Und mir ist es schon immer schwer gefallen, stille Zeit einzuhalten. Doch ich möchte mich darin neu versuchen und aufmerksam sein, wie Gott mich auch so in kleinen Dingen leitet. In Psalm 1, Vers 19 sagt David noch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das kennt ihr, den Vers. Und Gottes Wort ist nicht ein Scheinwerfer für die ferne Zukunft. Nein, sein Wort ist vor allem ein Licht für meinen Fuß, also für meinen nächsten Schritt. Wir bekommen so nicht nur für unsere wichtigen Fragen, also die Spitze der Pyramide, sondern auch für all die vielen kleinen alltäglichen Entscheidungen einen automatischen Kompass. Suchst du nach Gottes Willen, dann schau in die Bibel. Denn Gottes Worte widersprechen niemals seinem Willen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott führt diejenigen, die Gott gehorsam sind. Stichwort Gehorche. Im Vers 10 lesen wir, alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Gehorsam sein, sein Wort bedingungslos folgen. Das ist für uns keine besonders attraktive Voraussetzung, um von Gott geführt zu werden. Wenn wir über eine solche Haltung nachdenken, fallen uns viele negative Dinge ein, wie bedingungslos folgen, Fahnentreue, Pflicht, Loyalität. In Betrachtung dieser negativen Begriffe wollen wir Weisungen immer prüfen und individuell für uns entscheiden. Das gilt auch für Gottes Willen dann an uns. Doch ich glaube, dass im Bund mit Gott sich diese beiden Dinge nicht widersprechen. Wir brauchen gar nicht auf Gottes Willen warten, um dann gehorsam den ersten Schritt zu gehen. Wir dürfen selbstständig und frei unsere Schritte wählen. Und wenn wir diese dann mit seiner Wahrheit abgleichen, also uns immer wieder reflektieren, dann schaffen wir dem Heiligen Geist Raum, uns richtig zu steuern. Wir bewegen uns so automatisch im Gehorsam, halten uns so in seiner Führungslaufbahn. Gehorsam, da steckt auch das Wort horchen, hören drin. Also wir hören, wir reflektieren uns in seinem Wort. Dass wir uns auf dieses Experiment einlassen können, dafür schafft Gott vorab eine gute Perspektive. In Vers 10 sagt er, alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seine Weisung gehorchen. Es ist wie das Fahren von einem alten Traktor, einem alten Trecker. Vielleicht kennt der eine oder andere den Elver Deutz von meinem Vater, Baujahr 49. 2 Tonnen schwer, ohne Servolenkung. Versucht mal, das Steuer im Stehen zu bewegen, da bewegt sich gar nichts. Ein riesiger Kraftaufwand. Doch sobald sich der Traktor nur ein wenig langsam bewegt, kann man ihn steuern. Und wenn du langsam anfängst, dein Leben im Gehorsam zu bewegen, dann kann Gott dich auch lenken. Bewege dich im Gehorsam. Und Gott wird dich bewegen. Kommen wir zum dritten Punkt. Gott führt diejenigen, die Gott an die erste Stelle setzen. Stichwort ordnen. Im Vers 12 lesen wir und 13. Wer ist er? Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen und seine Kinder werden das Land besitzen. Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten und die seinen Bund und seinen Bund lässt er sie wissen. Was bedeutet den Herrn fürchten? Ist es Angst haben, wenn man etwas Falsches gemacht hat? Ist es sich nicht trauen, vor ihm ehrlich oder emotional zu werden? Ein Zittern, ihm einmal gegenüberzustehen? Nein. Es ist die Furcht, die der Psalmist meint hier, ist positiv besetzt. Es ist das Staunen vor seiner Macht, vor seiner Größe. Es ist die Ehrerbietung vor seiner Schöpfung und Wunder. Es ist das Einordnen meines Ichs im Vergleich zum allmächtigen Gott. Er ist ewig, ich bin sterblich. Er ist allmächtig und ich bin begrenzt. Er ist stark und ich bin schwach. Aus diesem Größenunterschied wird in der Beziehung zu ihm keine Angst, sondern das Staunen, eine Begeisterung und so die richtige Haltung gegenüber dem allmächtigen Gott. Ihn an erste Stelle zu stellen. Auch Petrus sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir die Eigenschaft haben, hochmütig zu sein, also immer Recht haben zu wollen, stolz und arrogant zu sein, meint ihr, Gott kann solche Menschen leiten? Ein stolzes Wesen will nicht geleitet werden. Ein stolzes Wesen will selber leiten. Und wie ist unsere Haltung gegenüber Gott in seinem Wort? Ist es immer gleich? Leiten wir uns manchmal nicht lieber selber, wenn uns sein Wort zum Beispiel nicht schmeckt? Leider funktioniert die Beziehung zu Gott so nicht. Gottes Wille ist kein Starbucks-Kaffee, wo man die eine Zutat nehmen kann und die eine andere weglässt, weil sie einem nicht schmeckt. Wenn wir diese demütige, diese ehrfürchtige Haltung vor Gott gegenüber einnehmen, dann sagt uns Gott, will er uns leiten. Der Psalm sagt uns in Vers 14, dass dieser allmächtige Gott dann sogar einen Bund mit uns eingehen wird. Ein Bund, das heißt ein ständiger Begleiter, fest verbunden und tief vertraut. Wenn du Gott an die richtige Stelle in deinem Leben stellst, stellt Gott dich an die richtige Stelle in deinem Leben. Unsere Frage zum Thema lautete, wen führt Gott? Und wir entdecken im Psalm 25, dass Gott diejenigen führt, die Gottes Wege und nach seiner Wahrheit suchen. Dass Gott diejenigen führt, die ihm gehorchen. Und dass Gott diejenigen führt, die ihn an erste Stelle setzen. Würde ich mit diesen drei Punkten enden, könnten wir eine falsche Vorstellung bekommen. Nämlich, um ein Mensch zu sein, den Gott leitet, den Gott führt, muss ich in der Bibel lesen. Muss ich ihm gehorchen und bereuen? Und muss ich mich ihm unterordnen? Und wie viel ist genug, um genau dahin zu kommen? Wenn ich das nicht schaffe, laufe ich dann in die falsche Richtung? Fälle ich dann falsche Entscheidungen? Es würde ein falsches Bild von seiner Liebe und seiner Führung zu uns entstehen. Daher nun der vierte und wichtigste Punkt. Gott führt diejenigen, die an die Vergebung und die Gnade Gottes in Christus, Jesus Christus glauben. Stichwort Jesus. Im Psalm 25, 6 bis 7, da sagt David, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit her, um deiner Güte willen. Unser Problem ist, dass wir das oft nicht annehmen können. Wir glauben, immer etwas verdienen zu müssen und uns Gottes Führung erarbeiten zu müssen. Und so kennen wir diese menschlichen Grundsätze, dass wir uns sagen, Liebe, die setzt immer etwas voraus, da müssen wir immer was tun. Und Freundschaft hat ganz bestimmte Absichten. Und Beziehungen erfordern von mir Bedingungen und Taten. In der Beziehung mit Gott ist das was anderes. Wir können uns die Liebe und die Führung Gottes nicht erarbeiten. Wir können nie die Voraussetzung dafür schaffen, dass Gottes Liebe aus eigener Kraft zu genügen. Wir lesen in Vers 6, dass es der unendlichen Barmherzigkeit Gottes bedarf. Die Barmherzigkeit, die in Gestalt von Jesus Christus hierher kam, auf die Welt. Jesus ist gekommen, um uns von diesem Abhängigkeitsdenken zu befreien. Durch ihn gibt es den Bund mit Gott, dem Gott, der es gut mit uns meint und der uns gerne führt. Jesus nahm die Schuld auf sich. All die Schuld, die uns von Gott und deiner Beziehung mit ihm fernhält. David ist uns hier ein gutes Beispiel. David wurde hochmütig, als er sich nahm, nämlich Bathseba, was ihm gefiel, ohne Gottes Willen zu fragen. Doch was tat David? Er bekannte seine Sünden, stellte sich neu unter seine Führung und Gott war ihm barmherzig, nahm ihn wieder auf, weil er reumütig und demütig zurückkehrte. Ich komme zum Schluss. Durch die vier Punkte wird uns der Druck für gute Entscheidungen im Leben, im Alltag, ob klein oder groß genommen. Ob die vielen kleinen oder großen. Wir dürfen uns getreu, Psalm 25, sicher sein, dass Gott uns führt. Doch eigentlich müssen wir den Punkt 4, den ich gerade genannt hatte, an die erste Stelle stellen. Denn Punkt 4, auf Punkt 4 folgen alle drei anderen Punkte. Und so kehren wir Punkt 4 an die erste Stelle. Trete in Beziehung mit Gott, nehme Jesus als deinen Retter an. Stichwort Jesus. Dann, Stichwort Gottes Wort, suche nach Gottes Wahrheit in der Bibel. Und dann gehorche, Stichwort gehorche, gehe Schritte und gebe dem Heiligen Geist Raum, dich zu reflektieren. Und als letztes, ordne. Stelle Gott an erste Stelle in deinem Leben. Und wahrscheinlich hat David in die Verse 25 nach seinem Ehebruch mit Bathseba geschrieben. Er war sich der Vergebung, der Barmherzigkeit Gottes bewusst, also Punkt 4. Und erkannte darin die Grundvoraussetzung für die Führung Gottes in seinem Leben. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag und danke dir, dass du hier präsent bist. Wenn du bei uns an erster Stelle stehst, dann folgt so vieles dem hinterher. Dann fällt es uns nicht schwer, uns dir unterzuordnen. Dann fällt es uns nicht schwer, auch deinem Wort zu gehorchen. Schenk du immer wieder deinen Heiligen Geist, alltäglich bei den kleinen und großen Entscheidungen, uns zu reflektieren und dass wir uns in deinem Wort widerspiegeln. Ich danke dir, dass wir mit deinem Wort guten Leitfaden haben für unseren Alltag und dass du uns führen möchtest. Und in all dem, was uns nächste Woche bevorsteht an Entscheidungen, da sei du präsent, Herr. Da schenke uns deinen Heiligen Geist und lass uns ruhig sein, auch vor dem, was in der Welt geschieht, was für Entscheidungen in der Welt getroffen werden. Wir sind in deiner Hand, das tut gut zu wissen, das lässt uns ruhig werden. So geh du mit uns in diese neue Woche. Ich danke dir für dein Wort und für jeden Einzelnen, der da ist. Amen.